Herzlich willkommen zu unserem Geschichte-Podcast Porzellanfuhre.
Wir, das sind Anna,
Willi
und Lena,
freuen uns, euch bei der heutigen Ausfahrt wieder begrüßen zu dürfen. Und wenn ihr nach der heutigen Folge noch mehr Informationen über das Thema haben wollt, schaut gerne auf unserer Homepage unter porzellanfuhre.at,
wo ihr auch unsere Blogbeiträge findet und ihr uns unterstützen könnt.
Und jetzt einsteigen und zuhören.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Porzellanfuhre. Wir melden uns jetzt aus der Sommerpause zurück, heute mit einer etwas lockereren Folge und das passend an einem royalen Geburtstag. Denn Kronprinz Rudolf, über den haben wir ja auch schon ausführlich vor der Sommerpause gesprochen, der kam heute am 21. August vor 166 Jahren auf die Welt. In der heutigen Folge wird es auch um einen royalen Geburtstag gehen, der in den August fällt und der sich vor ein paar Tagen wieder einmal jährte. Also, um was wird es heute gehen?
Heute machen wir mal ganz was anderes. Wobei ganz was anderes ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Das Thema hatten wir schon ab und an mal.
Ja.
Aber nicht in dieser Intensität.
Genau. Und zwar geht es um das poetische Tagebuch von Kaiserin Elisabeth. Aber nicht ums Ganze, keine Sorge. Es geht nur um ein Gedicht, mit dem wir uns ein bisschen näher beschäftigen.
Ein sehr unterhaltsames Gedicht.
Ja,
es muss man sagen.
Man kann sehr deutlich herauslesen, was Elisabeth von ihrer Familie gehalten hat. Und da kommen wir auch ein bisschen weg von diesem feenhaften Verhalten, das von Elisabeth so berichtet wird. Die konnte auch ein bisschen anders.
Ja,
sagen wir das mal so. Und das merkt man vor allem auch an ihren Gedichten.
Ja.
Weil da ist sie so ehrlich wie nie.
Über Kaiserin Elisabeth haben wir ja schon sehr, sehr viel gesprochen. Auch über ihre Gedichte haben wir in mehreren Folgen genauer ausgeführt, was es damit auf sich hat. Aber ich glaube, abgesehen von Gurnerk, über den wir auch 2 Folgen gemacht haben, haben wir uns sonst noch nicht sehr oft direkt den Gedichten oder einem speziellen gewidmet.
Wir haben auch nicht zufällig dieses Gedicht ausgewählt, sondern passend zum August handelt dieses Gedicht von Franz Josefs Geburtstag. Der hatte ja am 18. August und das Gedicht bezieht sich auf das Fest 1887. Das fand damals statt in der Ischler Kaiservilla. 25 Familienmitglieder waren anwesend. Ich glaube, Elisabeth erwähnt ungefähr alle. Und wir schauen uns jetzt die Verse ein bisschen an und unterhalten uns über die liebe Familie.
Zu Oberons Wiegenfest. Es läuten zu dem Feste die Glocken loyal froh. Ich wünsche mir das Beste, wär ich nur heut entfloh.
Fühl ich fühl mich rein.
Ich kann
nicht. Probieren wir es halt.
Oh, das ist gut.
Zu Oberons Wiegenfest. Es läuten zu dem Feste die Glocken loyal froh. Jetzt hört es doch auf.
Loyal froh.
So komme ich nicht sowas. Anna.
Also. Sie hat sicher auch so viel gelacht.
Ja, wahrscheinlich hat sie sehen.
Oh, popo.
Popo.
Ida hört das an.
Genau. Zu Oberons Wiegenfest. Es läuten zu dem Feste die Glocken loyal froh. Ich wünsche mir das Beste, wär ich nur heut ein Floh.
Genau, der Floh ist ein Killer. Entschuldigung. Das ist sehr gut gemacht, aber der Floh ist echt... Oh.
Darf ich rausgehen?
Nein, Anna, du bleibst jetzt einfach hier.
Das bringt keinem was.
Na, ich glaube mir schon. Also, zu Oberons Wiegenfest. Jetzt fängt die nächste an. Das ist glaub ich.
Okay.
Zu Oberons Wiegenfest. Es läuten zu dem Feste die Glocken loyal froh. Ich wünsche mir das Beste, wär ich nur heut ein Floh. Ich biss die hohen Gäste, es juckte sie dann so. Die Herren unter der Weste, die Damen am Popo. Sie sprengen hoch und läste, als brenn es lichterloh. Verzweiflung jede Geste, die Wagen schnell, hei ho.
Hei ho, hei ho, wir sind verliebt und froh. Hei ho, hei ho, hei ho.
Ich aber hätte das Beste, los wär ich aller so. Heute will ich dich zerstreuen, spricht die Tania zum Gemahl. Denn ich weiß, dich kann ich nicht freuen, deiner Jahre hoher Zahl. Muss dich leider embettieren, der Familie großer Chor, stell ich dich zu divertieren, sie als Tiere dir dann vor. In viel goldenen Karossen werden sie den Berg hinauf, schon von deinen weißen Rossen hergeführt in raschem Lauf. Wir zwei harren in der Halle, die mit Blumen reich geschmückt. Nach dem Range werden alle Lieben hier ans Herz gedrückt. Dicke, dünne, alte, junge, jeder kommt jetzt an die Reihe. Unverschämt lügt jede Zunge, euch zu sehen, wie ich mich freue. Nach dem Wiedersehensentzücken setzt man sich nun zum reichen Mahl und mein Stab berührt den Rücken jedes Gastes nun dreimal. Oberen Ei zu deiner Rechten, welch ein mächtig Trampeltier. Statt der langen, falschen Flechten siehst du blondes Fell jetzt hier. Doch die Augen sind dieselben, listig, lauernd wie vorher. Auch die Löckchen noch, die gelben, liegen auf der Stirne schwer. Und den Stolz in seinen Zügen trägt es selbst als Trampeltier. Volksgejohl ist sein Vergnügen, Viva, Slava, sein Plaisir. Drum zieht's in allen Städten, Märkten feierlich herum. Voraus muss der Tambour treten, aufgepasst, nun kommt's, bum bum.
So, oh Gott. Ich hab mich wieder im Griff, alles okay.
Ja, also wie man sieht, in jedem Fall, Elisabeth konnte im Zuge ihrer Gedichte eine recht spitze Zunge führen und das war wahrscheinlich auch ein Mittel der Wahl, ein Mittel zum Zweck, um Dinge zu sagen, die sie sich sonst vielleicht nicht getraut hätte oder die sonst einfach nicht opportun gewesen wären.
Ja, es wäre vielleicht ein bisschen unangenehm geworden, ja, über die Schwiegertochter zu sagen, sie sei ein Trampeltier.
Sie sei ein Trampeltier, genau. Also das lässt sich relativ leicht herauslesen, um wen es da geht. Ja, so ein bisschen den Symbolismus da entschlüsseln.
Da hat Brigitte Hammer schon sehr viel Vorarbeit geleistet. Das ist noch wichtig, dass sie alle Familienmitglieder ja als Tiere bezeichnet. Das heißt, es wird ja nicht erwähnt, wer das eigentlich ist, aber es lässt sich bei manchen ganz gut herausfinden, manche sind eh noch so ein bisschen offen. Aber das Trampeltier wurde ja schon viel zitiert. Und da ist eben die Bestätigung auch mit den Goldlöckchen, dass sich das da um Stefanie handelt.
Wirklich um Stefanie handelt. Ja, Elisabeth als Schwiegermutter war von Stefanie vielleicht nicht wirklich großartig begeistert, zumindest zu Beginn, als Rudolf sie unter Anführungszeichen nach Wien brachte, als sie eingeführt wurde in die hohe Gesellschaft, in den hohen Adel und natürlich auch in die Familie Habsburg, war sie etwas zurückhaltend.
Ich glaube, sie hat sich von Anfang an abgelehnt, aber man hat sehr schnell gemerkt, dass man sich doch eher aus dem Weg geht.
Ja.
Also, dass man da jetzt keine gemeinsame Basis hat.
Dass es da keine wirklich herzliche Verbindung gab. Ja. Ich glaube, das darf man schon so stehen lassen oder auch eben dann in den späteren Jahren wird das nicht sehr viel besser.
Ja, auch gefühlt Interessen überschneiden sich gar nicht. Also das ist natürlich dann auch gegenseitiges Verständnis nicht unbedingt gegeben.
Die Frage ist, was Stefanie für Interessen hatte, außer Putzsucht.
Und Potocki, ja.
Genau, dann Leidenschaft, okay. Aber ansonsten hat sie ja wirklich, also sie ist als Kronprinzessin aufgetreten. Sie hat ihre Pflichten erfüllt, im Gegensatz zu Elisabeth, muss man auch sagen.
Ja, wahrscheinlich lieber erfüllt als Elisabeth.
Ja, genau. Für sie war das wirklich eine Lebensaufgabe, glaube ich, Kronprinzessin zu sein. Mehr noch als Mutter, da war sie ja eigentlich wieder mit Elisabeth ganz... gut verbunden. Nur hat sich Rudolf ja anscheinend auch sehr durch die Ehe verändert. Und das wird Elisabeth auch nicht wirklich gefallen haben.
Stefanie war wahrscheinlich am Wiener Hof und auch im Volk keine besonders beliebte Kronprinzessin.
Ich glaube auch, dass sich das Mitleid ihr gegenüber relativ in Grenzen gehalten hat nach Meierling. Also ja, da hat sie im Prinzip auch keiner vermisst.
Na, es war, das dürfte sich wirklich eher in Grenzen gehalten haben. Also da gibt es wenig dazu, dass Stefanie besonders bedauert worden wäre. Auch nicht vom Volk. Der hat... eher, also das hat man eher Franz Josef dann umgelegt, das allgemeine Mitleid, und Stefanie eher weit hinten dran gereiht. Also nicht die allerbeliebteste Kronprinzessin und Figur innerhalb der Familie Habsburg.
Ich finde es aber nett, dass sie gleich mal gegen die Schwiegertochter schießt. Das ist gleich mal die erste, die sie abkriegt.
Ja, zu Beginn des Gedichts.
Total nett.
Ja, auch wahr.
Gut, vielleicht geht es auch nur die Tischordnung durch. Genau.
Ja.
Durch möglich, dass das gar nicht mal nur auf sie abzielt, weil die nächste Person ist ja ihr eigentlich... näher, sollte es zumindest.
Oberon zu deiner Linken, einer rackerdürren Sau. Bläue Äuglein ehrlich blinken, ähnlich dir fast im Geschau. Ihr Ferklein, herzig kleine, bracht sie aus dem Nachbarreich. Sehen dort dem Vater Schweine bis aufs letzte Härchen gleich. Mit den angestammten Rüsseln arbeitet das emsig los. In den Tellern, in den Schüsseln, leises Grunzen hört man bloß. Ja, also ich denke, an diesem zweiten Teil des Gedichts kann man vielleicht auch sehen, dass Elisabeth wenn sie Tiernamen vergeben hat, die nicht immer mit bösester Absicht.
Das finde ich nämlich auch, dass das immer falsch zitiert wird. Ja. Und das merkt man jetzt, wenn man mal das ganze Gedicht hört.
Also das wird immer so herausgelöst und dann verbreitet, dass es unglaublich gemein war und die Leute als Schweine und Säue bezeichnet.
Vor allem nicht nur irgendwelche Menschen, sondern da geht es eigentlich um ihre Tochter Gisela.
Ja, richtig. Das ist
und
wichtig.
Ihre Familie.
Genau. Und die ja eigentlich als, wenn man es genauer anschaut, als herzig bezeichnet werden.
Das ist eigentlich sehr positiv, also was positiv hier gesagt wird.
Genau, als positiv. Also das sollte man schon Elisabeth auch zugestehen, dass diese Tiernamen durchaus nicht nur böse Hintergründe hatten.
Ja, ich weiß nicht, ob ich grunze.
Ja, aber es steht auch dabei, dass sie schimpft ja nicht über diese Personen. Sie hat ihre Tochter als Sau bezeichnet, was sie hat. Aber die Bedeutung ist eigentlich nur, dass sie eigentlich eine liebevolle Mutter ist und so eine kleine Rasselbande hat, aber jetzt und dem Vater ähnlich sieht, aber es ist überhaupt keine Beleidigung wie vorher beim Trampeltier. Also wir haben den Vergleich direkt. Mhm. Das ist ja nur so boshaft und das zweite ist eigentlich nett. Das ist wirklich nur für uns die Bezeichnung Sau hat etwas unglaublich Negatives, aber in dem Zusammenhang hat sich das Tier ausgesucht. Aber es ist jetzt nicht irgendwie eine Beleidigung ihr gegenüber, finde ich. Also es hört man gar nicht raus.
Rakadü muss nicht unbedingt negativ sein für sie.
Na voll.
Wer weiß.
Jener alten grauen Katze, räudig und mit gelbem Zahn, scharfen Krallen in der Tatze, sieht man gleich das Welschtum an. Bracht zur Welt auch viel Geziefer, wie's bei Katzen so Manier. An der Tafel etwas tiefer siehst du Muster davon hier. Von dem ersten Wurf ist jener borstig weiße alte Fuchs. Ins Gesicht tut niemand schöner, dir und beißt dich hinterrucks.
Das ist der Nando. Der Nando, eben nicht genau. Der viel zitierte, der mal wohl gar nicht doch so nett ist.
Richtig. Ja, Ferdinand IV. Von Toskana, das heißt italienischer Abstammung, der aufgenommen wurde in den österreichischen Ländern oder Landen des Hauses Habsburg und sich dann relativ lange Zeit in Salzburg befunden hat.
Im Toskana-Trakt.
Im Toskana-Trakt. Ein bisschen vielleicht zu beschreiben als Kuriosum, Elisabeth erwähnt ihn in ihren Briefen ab und an, so ein bisschen als merkwürdigen Typen, oder? Darf man das übersetzen oder interpretieren?
Also sicher nicht ihr Lieblingsverwandter, das hört man da jetzt auch raus. Und auch seine Kinder haben wir ja schon kennengelernt, ein Teil davon. Luise von Toskana und Leopold Wölfling. Also auch zwei, ja, die Kaiser Franz Josef ein bisschen viel Ärger bereitet haben. Mhm. Und Ferdinand hat einen Bruder, den Elisabeth sehr gerne mochte, nämlich Ludwig Salvator, der ja dann auf Mallorca gewohnt hat und den sie besucht hat des Öfteren.
Genau.
Der war auch eher so ein Aussteiger-Erzherzog war, sag ich jetzt mal. Der durfte eigentlich relativ viel. Aber er durfte den Titel behalten, aber er durfte ja doch mehr als alle anderen, weil der durfte ja eigentlich schon wissenschaftlich arbeiten. Und so. Also das, was der Rudolf gerne gemacht hätte.
Was kaum jemand weiß, es gab sogar einen Mordanschlag auf ihn. Er ist glimpflich ausgegangen, also wurde nicht schwer verletzt. Aber schwierig, also das spiegelt vielleicht auch so ein bisschen die Lebenswelt, in der sich dieser Mann befunden hat. Elisabeth besucht ihn auch, das wissen wir, zumindest zweimal war sie auf Mallorca. Und
auch sogar zu ihrem Geburtstag.
Zu ihrem Geburtstag, genau, und hat dort zumindest einige Tage verbracht.
Der dicke Luigi,
Der dicke Luigi, der Aussteiger.
Das heißt, es waren nicht alle Brüder unsympathisch, also Ludwig Salvator war ein Favorite von Elisabeth, der Nando wohl weniger.
Der Nando wohl nicht so sehr, es gibt noch Briefe von Kaiser Franz Josef, wo er Nandos Jagderfolge immer wieder berichtet, und zwar Briefe unter anderem an seinen Sohn.
Tiere oder Frauen?
Eher die Tiere, ich glaube, die Frauen. Also das ist so eine Geschichte eben. Wenn man eben die Briefe von der Elisabeth ein bisschen versucht zu interpretieren, dann dürfte der Nando jetzt nicht mehr unbedingt der attraktivste Habsburger aller Zeiten gewesen sein. Auch sein Kleidungsstil wird ein bisschen bemängelt und dass er so ganz leicht ungepflegt ist, das scheint so bei einigen Briefen durch. Also er ist ein bisschen ein Kuriosum, der ein begeisterter Jäger war und in den Salzburger Alpen halt sich dann herumgetrieben hat und teilweise während der Sommermonate, also Ischl und Co. mit Franz Josef auf der Jagd war.
Ja, man liest oft von ihm in Franz Josefs Briefen.
Richtig.
Also er kommt oft vor, er ist gefühlt immer dabei.
Er ist gefühlt immer dabei, tut sonst nichts, dürfte ganz lustig gewesen sein, also auch das scheint.
Ist ab und an lustig oder unangenehm lustig. Unangenehm kommt nicht lustig. So ganz rüber. Aber bei der Larisch wird auch erwähnt, dass die Elisabeth so sagt, der Trottel kann den, also wirklich, oder Idiot, das ist wirklich so ein Wort, der kann doch einfach daherkommen, soll jetzt da nicht so viel Tamtam machen, so irgendwie.
Ziemlich reich, ja.
Aber ja, ist wieder larisch.
Ja.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal, ob wir dem armen Nando vielleicht Unrecht tun. Seine Gattin, Eine fette, kleine, dralle Bauernkuh bringt ihm jährlich zwergenhaft nette Junge. Zahlen musst dann du. Von dem zweiten Wurfe stammen all die Kirchenmäuse dort. Bettelarm trotz hoher Namen pflanzten rasend schnell sie sich fort.
Ist nur die Frage, wenn das heißt zweiter Wurf, ist die Gattin die erste?
Sie wird schon
gewinnen. Aber warum zweiter Wurf?
Weil es die zweite Ehe ist. Aus seiner zweiten Ehe mit Erzherzogin Alice. Oft tun dir die Ohren gellen, wenn der alte Mäuserich piepst. Doch der jungen, frommen Seelen sehe ich gern, dass du sie liebst. Aber das gehört noch zu den zwei Ohren.
Ja, das bezieht sich eher auf Karl Salvator, ist der Schwiegervater von Marie-Valerie. Und Franz Salvator ist ja ihr zukünftiger Mann. Und deswegen sehe ich gern, dass du sie liebst.
Also das wird schon...
Das ist einfach der Sohn von Karl. Genau. Also dass sie die Marie-Valerie in ihrer Familie akzeptieren.
Ja, genau, richtig, dass er da integriert wird. Bei den beiden oberen Strophen kann man noch dazu sagen, also das zeigt sehr deutlich, vor allem der letzte Absatz in dieser oberen Strophe, zahlen musst dann du. Das bedeutet, dass eben Nando mit seiner gesamten Gesellschaft, seiner Familie, die eben dann aus der Toskana, als die Einigungsbewegung in Italien wirklich Form annimmt und der eben dann sein Großherzogtum aufgeben muss, er wird ja gezwungen dazu und nach Österreich übersiedelt, dass er dann dort eigentlich auf Pump lebt, beziehungsweise Franz Josef also die ganze Sache möglich macht und der Nando sich dann auf Jagden amüsiert, seine Kinderchen dann auch frisch und fröhlich unterwegs sind in Österreich, ohne eine wirkliche Funktion weiter auszuüben. Also da sieht man schon, dass Elisabeth durchaus in der Lage ist, die Dinge richtig zu erkennen, dass sie die Dinge dann auch beim Namen nennt, eben für ein bisschen verklausuliert, in Gedichtform, aber sie sieht durchaus klar. Ja, das wird in diesen Gedichten immer wieder hervorgehoben. Dieser sanften Taubentaube hilft ertragen den Gemahl, nur ihr felsenfester Glaube an ein Jenseits nach der Qual. Bei dieser sanften Taubentaube handelt es sich um Erzherzogin Maria Theresa von Braganza, eine Person innerhalb des Hauses Habsburg, die vielleicht nicht mehr so bekannt ist, aber doch ein sehr positives Image erzeugt hat in weiterer Folge, vor allem als Stiefmutter eines der berühmtesten Habsburgers, nämlich des späteren Thronfolgers Franz Ferdinand. Sie gilt als eine sehr gute Stiefmutter, als eine sehr verständnisvolle, die dem doch etwas verstockten, eigenwilligen und schwierigen Franz Ferdinand schon in Kindesjahren eine Bezugsperson wird, eine Vertrauensperson wird, obwohl sie altersmäßig nicht so weit von Franz Ferdinand entfernt ist. Sie ist deutlich jünger als Karl Ludwig, ihrem Ehemann, der wiederum einer der jüngeren Brüder von Kaiser Franz Josef ist. Und sie ist die dritte Ehefrau von Karl Ludwig.
Genau, gesprochen haben wir über die beiden ja auch schon in der Klimt-Folge, weil auch die sind in diesem Klimt-Bild zu sehen.
Genau, die wir gemacht haben, also vielleicht noch ein kleiner Hinweis auf eine unserer früheren Folgen. Wolfsmilch aus den Apenninen sorgt hier dieser Hund, halb Wolf, stammt aus eines reiches Ruinen an Neapels blauen Golf. Während von des Vaters Seite er Hispaniens Stolz bekam, sahen doch gar manche Leute, wie er schmählich sich benahm. Eine wilde, tolle Rotte, heult mit Brüdern er bei Nacht. Sicher ist oft nicht der Tote, wenn er seine Späße macht.
Ja, das bezieht sich jetzt auf die lieben Brüder, also Franz Ferdinand und Otto. Otto ist bekannt als schöner Otto, der ja dann nicht mehr ganz so schön ist am Ende seines Lebens, weil er sich mit Syphilis ansteckt. Und dem dann auch bekanntlich die Nase abgefallen ist. Und er sehr lange von seiner Frau dann gepflegt worden ist, die er auch sehr schändlich behandelt hat. Und es gibt eine Geschichte, die rund um die Brüder Otto und Franz Ferdinand bekannt geworden ist, aber auch vor allem durch Elisabeth, weil sie hat ein eigenes Gedicht darüber geschrieben, sonst wäre das eh heute nicht mehr bekannt. Und zwar, dass Otto und Franz Ferdinand wie so oft unterwegs waren und wie immer irgendwie sich gedacht haben, sie machen was Verbotenes. Und es gerade ein Begräbnis oder ein Begräbniszug unterwegs war und dieser Zug angehalten worden ist, damit die beiden über den Sarg springen können. Und das war eben ein kleiner Skandal.
Zu Recht.
Ah ja, Also das war wirklich unglaublich pietätlos, aber das ist das, was auch öfter erzählt wird, dass die Erzherzöge überhaupt keinen Respekt hatten. Also die waren alle sehr wild. Das erwähnen viele in den Memoiren auch, dass die eben sogar ja, unkontrolliert waren. Also Otto ist ja auch derjenige, der im Hotel Sacher nur mit einem Säbel bekleidet durch die Gänge gelaufen ist. Also die haben sich alle ein bisschen ausgetestet, glaube ich, so kann man das auch nennen. Und vielleicht waren die früher auch alle so wild und da wurde halt nicht in den Zeitungen so viel darüber berichtet. Das hat sich ein bisschen im 19. Jahrhundert geändert. Franz Ferdinand ist auch bekannt gewesen, dass er speziell war. Vor allem gerne auf Tiere geschossen hat.
Ja.
Und die Verbindung zu den Apenninen ist durch die Mutter gegeben?
Durch die Mutter gegeben, genau.
Und das ist jetzt aber nicht die Maria Theresa, sondern die Maria Annunziata.
Die Maria Annunziata, die zweite Ehefrau, richtig.
Und jetzt kommen wir zu einem Highlight in diesem Gedicht.
Jetzt kommen wir zu einem Highlight, das relativ bekannt ist bei allen Menschen, die sich ein bisschen für die Elisabeth-Geschichte grundsätzlich interessieren. Nun, nach all den lieben Tieren rühre ich den dann und zum Schluss, weil den Stab desinfizieren ich nach diesem schleunigst muss. Ekelhaft ist mir der Affe, boshaft wie kein anderes Vieh. Solcher Tag scheint wahre Strafe. Sehe ich ihn, den ich sonst flieh. Hässlich, wie es anzuschauen, ist sein Maul auch lästerhaft. Stets erfasst mich inneres Grauen, trifft mich seine Nachbarschaft.
Um wen handelt es sich denn, Wilhelm?
Ja, um einen der auch heute noch bekanntesten Mitglieder der innersten Kaiserfamilie, ein kleiner Bruder von Kaiser Franz Josef.
Der kleinste Bruder.
Der kleinste Bruder.
Und doch der größte.
Ja, also bestimmterweise.
Körpergröße, glaube ich, ist er wirklich der überragte alle.
Ich glaube auch vom Auftritt her. Ist es sicher.
Der bunteste.
Ja,
er hat es auch heute noch in diverse filmische
Interpretationen
geschafft. Also Ludwig Victor, um den es ja geht, der tatsächlich als Lästermaul galt, der mit Elisabeth auf keinem guten Fuß stand.
Zumindest so später.
Genau.
Mhm. Es war ja am Anfang so, dass sie sich schon verstanden haben. Er war ja auch relativ in ihrem Alter. Und hat halt auch sehr viel, wie soll ich sagen, Party gemacht. Das stimmt ja schon, dass er wusste, wie man sich unterhält und auch wie man andere unterhält. Wie viel sind die auseinander?
5 Jahre.
Ja, aber das ist wenig. Also ich finde ich halt noch am ehesten von den ganzen, die
er
um sie rum waren. Ach so, nein, dann macht das so. Eher so wie sie halt Mitte 20 ist, meine ich, sind ja, sehr dann, vorher, macht sie auch keine Party. Aber
Entschuldige.
Haben sie auf jeden Fall am Anfang ganz gut verstanden und hat dann sehr schnell nachgelassen, weil er bekannt dafür war, dass er über alles und jeden gelästert hat. Und dann wohl auch Elisabeth irgendwann mal an die Reihe kam und das fand sie so gar nicht gut. Und hat dann eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun gehabt, soweit das gegangen ist. Also gewisse Sachen oder gewisse Auftritte vor allem mussten gemeinsam absolviert werden, aber ansonsten haben sie sich eher weniger gesehen.
Ja, für Skandale hat er ja auch gesorgt.
Für einige. Also bekannt war ja, dass er homosexuell war, dass er einfach Bekanntschaften hatte. Und das war soweit vom Kaiserhaus akzeptiert. Also Franz Josef hat jetzt in dem Sinn nichts dagegen gemacht. Das Problem war dann eher, dass es zum Skandal kam, weil er im berühmten Kaiserbrunnen, gibt es eben heute noch, ist eine Herrensauna, wohl jemanden unsittlich berührt hat. Und das war auch so ein kleiner Skandal in Wien, woraufhin Franz Josef gemeint hat, er sollte vielleicht doch lieber Wien verlassen. Und ja, hat dann die meiste Zeit in dem Schloss Kessheim verbracht. Aber was nicht stimmt, ist, dass er jetzt komplett aus Wien fort musste. Also er hatte ja immer noch sein Palais am Schwarzenbergplatz und er durfte auch nach Wien. Also es war eben nicht so, dass er jetzt komplett verboten war, aber er sollte eben die meiste Zeit bitte
außerhalb
sich draußen benehmen.
Ein bisschen im Abseits stehen. Ja.
Wobei sein Ruf dort relativ gut war. Also da wird immer berichtet, dass er sehr freundlich war und sehr viel ja auch investiert hat.
Ja, er galt so als Förderer der Künstler ein bisschen. Also er war nicht unbeliebt, muss man dazu sagen. Die Seite wird gerne ausgeblendet, immer eben diese Episoden, wie eben die Geschichte im Kaiserbrunnen und so. Und diese Dinge werden in den Vordergrund gestellt, aber
es gab auch ein anderes Leben. Oder ganz berühmt natürlich das Bild in dem Kleid.
Das Bild in dem Kleid, das gerne vorgeführt wird bis heute.
Und das war, wie wir alle wissen, nur ein Theaterstück. Das heißt, da haben sich viele verkleidet und er hatte eben ein Kleid und hat sich darin fotografieren lassen. Hat aber nichts mit seiner Neigung zu tun oder irgendeinem Fetisch. Ja. Zumindest, ich meine, vielleicht hat er ihn gehabt, aber das ist jetzt keine Erklärung dafür oder kein Beweis. Und es gibt auch noch den Ausspruch, angeblich von Franz Josef, ist auch immer so eine Sache, Also auf die Art, wenn man die Wachen von Ludwig Victor durch Ballerinas ersetzen würde, würde wahrscheinlich weniger passieren. Also so diesen Spruch gibt es irgendwie, wie gesagt, ob der so ist oder ob das eben so Gerede ist oder heute angedichtet worden ist. Wie immer, keine Ahnung, aber es ist ziemlich hart.
Ja, es ist einiges unterhaltsam.
Das ist eine nette Anekdote.
Ja, und jetzt geht es schon gegen Ende des Gedichts, oder?
Mhm. Doch das Mahl könnte jetzt so enden. Die Karossen fahren vor. Pöbel gafft aus allen Ständen an des Zaubergartens Tor. Aber halt, die Unbewussten schicken wir doch so nicht weg. Kriegen in den Tiereskrusten draußen sonst am End noch Schläg. Drum will mit Blitzesschnelle ich entzaubern sie gleich hier. Treten über Obrauns Schwelle lass ich Menschen statt Getier. Nur der Letzte kann so bleiben. Macht auch keinen Unterschied, ob das Volk sein Effi-Streiben in der Affenhaut besieht.
Da kommt nochmal durch, wie gerne Elisabeth Ludwig Victor hatte.
Ja, ganz Schluss. Eindeutig, also der Letzte ist nochmal der Ludwig Victor, der sich nicht wirklich verändert hat, mit oder ohne Zauberspruch. Ja, so darf man das durchaus verstehen.
Der kann Affe bleiben.
Der kann Affe bleiben, weil er in ihren Augen auch einer ist.
Genau.
Offensichtlich. Nun sind sie fort. Und über Saal und Halle schwebt wieder die gewohnte süße Ruh. Längst schwand der goldene Sonnenstrahl dem Tale, und ferne Sterne winken uns dort zu. O, tritt hinaus in deinen Zaubergarten und freue dich der stillen Sommernacht, wo tausend Blumen deiner Duft entwarten, von Rosen wird dir noch ein Hoch gebracht. Doch sieh, dort steigen prasselnd Raketen, zu deinem Wiegenfeste, Oberon. Wenn wir auch länger gern bestaunt sie hätten, rasch schwinden sie den Blick im Dunkel schon. Und scheinen sie ein Bild der Lebensjahre, die allzu flüchtig dir dahingeeilt, um welche, wie ich heute wohl gewahre, dir banges Trauern in der Seele weilt. O, wende deinen Blick auf jene Sterne, die ewig leuchten dort am Firmament, in denen unsere Seele dankbar gerne den Schöpfer alles Herrn preist und kennt. So werden, wenn die Jahre längst entschwunden, noch leben deine Taten fort und fort. Dass du einst warst, wird dankbar nachempfunden und segnen wird dich noch manch betend Wort.
Finde ich aber irgendwie einen netten Abschluss dafür, dass sich Franz Josef und Elisabeth ja angeblich gar nicht so verstanden haben.
Ja,
finde ich wirklich sehr respektvoll.
Ja, ja. Eigentlich positiv, mhm. Oder? Also sie respektiert ihn, wie du sagst.
Der hat gar nichts abbekommen mit dem Familienfest
an
Boshaftigkeit.
Im restlichen Buch dafür.
Der kommt nur sonst immer dran, der Oberon, mit seinem Eselskopf.
Aber es war auch sein Geburtstag. Lässt ihn einmal aus.
Aber ich finde, man sieht schon, oder, wie sie gewichtet. Also Franz Josef kommt wirklich gut weg, das muss man sagen.
Trotz generell ihre enge Familie kommt weg. Also Marie-Valerie Gisler, ob Rudolf dabei ist, wäre noch interessant herauszufinden, ob er eben der Tambour ist von Stephanie, dass der immer vorgehen muss. Der aber ansonsten nicht erwähnt wird, finde ich auch interessant, dass der keinen Satz kriegt irgendwie sonst.
Während andere Mitglieder des Hauses Habsburg, die offensichtlich sehr präsent waren, gerade in diesen Jahren, wo dieses Gedicht entstanden ist, dann sehr unterschiedlich bewertet werden.
Aber wie wir schon vorhin gesagt haben, wirklich sehr klar bewertet von ihr.
Vor allem auch messerscharf.
Mhm. Aber ich finde, es ist trotzdem eines der unterhaltsameren Gedichte von Elisabeth. Manche sind ja doch sehr...
Ja, sehr traurig, oder?
Sehr fantasievoll. Ich meine, das ist natürlich auch fantasievoll. Aber einfach lustig.
Ja, es hat so einen Realitätsbezug, einfach wenn man ungefähr weiß, bei den meisten zumindest, wer da dahinter steckt und wie Elisabeth zu denen gestanden hat. Gibt ein paar aber einige positive Ausnahmen, ebenso wie diese Marie-Therese und dann natürlich eh die bekannten Verdächtigen, so wie der Ludwig Victor, die halt sehr eigenwillig waren.
Das stimmt. Ich finde es aber lustig, dass sie doch bekanntlich diese Gedichte veröffentlicht haben wollte später. Und für solche Sachen braucht man schon viel Hintergrundwissen. Also, dass sie dann gedacht hat, dass man das verstehen wird.
Ja, offensichtlich schon. Also ich denke mir auch, das ist so eine Lebensweltgeschichte, nicht? Ja. Wenn man damals eben präsent ist, da kennt man alles, weiß man alles. Die Leute waren ja, glaube ich, auch im Volk einigermaßen bekannt. Wenn man da 150 Jahre später dann draufschaut, schaut es natürlich völlig anders aus.
Genau.
Nicht? Und damit dürfte sie wahrscheinlich nicht oder höchstwahrscheinlich nicht gerechnet haben, dass das irgendwann einmal sich alles radikal ändern wird. Nicht? Dass es keine Habsburger mehr an der Spitze gibt, dass des österreichischen Staates, dass diese Dinge sich weiterdrehen, und sie ist ja halt auch ein Kind ihrer Zeit.
Ja, das stimmt.
Ja, fein war es mit den Affen und die Schweine.
Ja, das ist ja nett. Ich möchte auf jeden Fall dort mal essen mit denen. Das scheint unterhaltsam zu sein.
Ich finde aber auch die Ferkel süß, wenn die wirklich grunzen die ganze Zeit. Das klingt süß, wenn sie nicht sehr appetitlich essen.
Das stimmt.
Und damit ist die heutige Ausfahrt der Porzellanfuhre auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal dann wieder mit dabei.
Falls ihr uns unterstützen möchtet, Fragen oder Anregungen habt, geht bitte auf unsere Homepage porzellanfuhre.at.
Oder geht auf TikTok, Facebook oder Instagram, auch unter Porzellanfuhre.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Baba.
Wiedersehen.
Und wer bis jetzt durchgehalten hat, noch viel Spaß mit unseren Outtakes. Wie spreche ich den Po? Ja, P-O.
Die Damen am PO.
Am Popo.
Stimmt, ja.
Und jetzt also sind wir aber fertig mit dir, weil jetzt kommt danach mehr andere.
Ja, jetzt kommt die Rakatüre Sonne.
Ja. Das ist aber schön alles.
Okay, das war's. Jetzt kommt da die Katze.
Aber wie spricht man die denn aus? Alice.
Alice.
Eigentlich. Mein Bourbon, wisst ihr? Vom Bourbon Palmer.
Alice Maria Carolina Ferdinanda.
Ist ein Bild von der hübschen Maus? Von der Drallen?
Kuh? Von der Drallen hübschen Maus Kuh? Kuhmaus?
Ja. Oh, bisschen metterlich Vibes, hä?
Ja,
wir
ja,
haben
schon.
Deswegen
schon. Leicht, leicht.
Leicht.
Nur ihr fesselndster Glaube.
Nein, felsenfester.
Felsen? Ah ja, danke. Ober und Ei zu deinem Brechen. Was ist das?
Rechten, zu deiner Rechten.
Rechten. Drum will ich mit Blitzes Schnelle, na, ohne ich, drum will mit Blitzes Schnelle, von Rosen wird dir noch ein Hoch gemacht,
gebracht.
Und segnen wird dich, was?
Wird dich noch manch.
Ah ja, wird dich noch mal, genau. Und segnend wird dich noch manch betend Ort. Wort. Oh, verdammt.
Und segnen wird
das letzte Wort.
Noch manch betend Wort.
Genau.
Im Hause Habsburg. Ihm? Nein. Der Familie Habsburg. Nein. Ich trinke jetzt nicht mehr.
Na, ihm?
Ja.
Ja.